Willkommen zu Beyond Page Views. Wir haben uns heute wieder alle Mühe gegeben, die neuesten News aus der Szene zu sammeln. Markus, relativ viel GA4, oder?
Ja, gezwungenermaßen relativ viel, aber nicht nur. Wir haben auch über April-Scherze geredet. Und wenn ihr hören wollt, wie es klingt, wenn sich Schweine übers Angeln unterhalten, auch das haben wir für euch in dieser Folge.
Viel Spaß dabei.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 103. Folge Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics-Podcast mit Michael Janssen und
Markus Bersch. Hallo zusammen.
Hallihallo. Markus, bist du gut in April gekommen?
Ja, will nicht klagen.
Ja, wir hatten ja wieder April-Scherze. Ich fand die nicht so prickelnd, war nicht so mein Ding. Unter anderem, dass jetzt Google Optimize wiederkommt, dass Sachen im Code gefunden wurden, dass man das jetzt darauf hinweisen kann, dass GA4 auch Google Optimize dann da sozusagen integriert. Ich finde irgendwie April-Scherze nicht so erquickend, nicht so sinnvoll irgendwie. Also
ich habe mich entschieden, einfach so wenig wie möglich irgendwo reinzugucken, wo ich auf April-Scherze stoßen könnte an diesem Tag. Und dafür hatte ich aber dann so ein paar Sachen, die ich dann so 3-4 Tage später irgendwo gesehen hatte bei LinkedIn, wo ich immer mal gucken musste, von wann waren das jetzt. War das vielleicht ein Scherz?
Ja, das hatten wir auch gerade bei der Vorbereitung, wo du sagst, hey, es war es nicht ein April-Scherz, der da stand. Ja, kommen wir gleich drauf zu. Von daher, genau. Ich bin kein großer Fan von April-Scherzen. Aber unsere News-Folge heute jetzt hier im April. Sehr schön. Genau. Und wir haben ein bisschen Housekeeping.
Wir haben ein bisschen Housekeeping, genau.
Bernd hat geschrieben.
Ein Kommentar zur letzten Sendung, wo es ja auch im Prinzip unter anderem darum ging, dass es von Google diesen Lernpfad gibt zum Thema Server-Side Google Tag Manager. Das ist alles sehr App-Engine-lastig. Und die Frage war, gibt es auch eine Anleitung für den Server-Side Google Tag Manager und Cloud Run? Und mir waren drei bekannt. Die eine war, das war einfach die erste, die rauskam, war von Simo Ahava. Dazu habe ich dir einen Link, lieber Bernd, in meine Antwort auf deinen Kommentar reingepackt und für alle anderen auch, die es brauchen. Dann gibt es eine von Google selber, die genau so ausführlich ist wie die zu Cloud Run im Prinzip, also den Hilfeartikel dazu. Und es gibt von Michaela Linhardt ja diesen riesengroßen, so setze ich es auf, Ding, da ist auch Cloud Run ein Thema als Option. Insofern gibt es gleich drei Antworten auf deine Frage und alle drei findest du zu deinem Kommentar.
Sehr schön. Auf tempelbets.de im Bereich Beyond Patches bei Folge 101.
Genau.
Oder? Müsste 101 gewesen sein. Ja. Okay, und dann hast du noch was gefunden zu Amplitude?
Ja, ich habe einfach eine Nachricht bekommen und es hat mich sehr unsicher gemacht. Also bei Amplitude war ich mir jetzt nicht mehr sicher, wie es genau aussieht mit dem Free-Account, aber ich meinte, hatten die nicht mal total aufgeblasen auf 10 Millionen Events?
Darfst du mich nicht fragen.
Ich weiß das nicht mehr. Also mein letzter Stand war also, dass das bis 10.000 Events irgendwie frei ist und die haben es jetzt geändert. Der Free-Account kann jetzt 100.000 monthly-tracked Users verwalten. Das heißt, das also viel. Egal wie viele Events von dem User kommen und wie oft der wiederkommt in diesem Monat, wenn ich es richtig verstehe, kann ich davon 100.000 in der kostenlosen Version vermessen. Das wäre dann schon irgendwo ein Punkt, wo man sagt, naja, selbst wenn Amplitude jetzt nicht so unbedingt das Top-Marketing-Analytics-Tool ist, sondern mehr so aus der Produktecke kommt, wird sich das vielleicht als Alternative jetzt doch mehr anbieten als vorher im einen oder anderen Fall.
Ja, ich benutze es ja. Benutzt du das irgendwo aktiv? Also nur eine Nachricht bekommen hast? War das ein Test-Account oder hast du irgendwie
Daten? Ich habe einen Test-Account, so? Ich habe da irgendwann mal mit rumgefummelt. Dann habe ich natürlich auch Amplitude mal irgendwie serverseitig angebunden, weil ich alles Mögliche versucht habe, vom Server-Side-GTM aus mit Events zu versehen. Da war eben Amplitude auch dabei. Und in dem Rahmen hatte ich dieses Ding.
Okay, aber sonst nicht irgendwie aktiv.
Ja.
Ja. Und dann hast du den Frühlingsanfang genutzt.
Naja, ich musste, wenn ich bis zum 31.03. halt Pistole auf der Brust hatte von Google, meine alte Authentifizierungs- oder Anmeldungsmethode für Analytics rauszuschmeißen, weil die halt nicht mehr tut.
Es geht also um Analytics.de, du hast einen Frühjahrsputz gemacht, passend zum Frühjahrsanfang?
Genau, also ich bin gezwungen worden, das umzustellen, dann habe ich gesagt, naja, stelle ich das jetzt noch für, weiß ich nicht, 60 plus Tage irgendwie um, auch für diese ganzen Universal-Dinger und habe mich dagegen entschieden, mit eine Ausnahme, glaube ich, weiß nicht mehr genau.
Ist dein April-Scherz von 1812 noch dabei?
Nee, mein April-Scherz von 1812, das Attributionstool, habe ich auch in dem Zusammenhang rausgeschmissen. Es wird also eine ganze Menge Weiterleitungen geben und URLs, die so nicht mehr funktionieren, weil die Checks, die baue ich jetzt einfach nicht mehr fertig für das alte Ding.
Nee.
Und die jetzt für GA4 da sind, also da gibt es ja hauptsächlich den Parametercheck und den Audit. Der Audit selber, da muss ich natürlich auch noch über tausend Dinge nachdenken, weil wir lernen ja jetzt gerade erst, wo sind so diese typischen Datenfehler in GA4 und den Audit habe ich sehr früh gebaut.
Ja.
Der hat teilweise einfache Vermutungen basiert. Aber
Ja.
darüber reden wir im
Apropos,
Detail heute auch in unserem Ding des Monats.
genau, wollte ich gerade sagen, wäre das nicht ein guter Anlass, einfach mal ein Ding des Monats zu GA4 zu machen, den häufigsten Fragen?
Genau.
Kommt in wenigen Tagen raus, sobald wir es aufgenommen haben. Aber heute erstmal die News-Folge.
Genau.
So, und damit würden wir jetzt direkt übergehen zu unseren Fundstücken. Wir haben einiges gefunden. Viel GA4 ist einfach gerade ansonsten relativ wenig in meinem Feedly und in sonst relativ wenig los gewesen, außer jetzt GA4. Kommen wir gleich mal zu. Irgendwie stürzen nicht alle drauf, kann man auch verstehen. The new shiny object, da kann man schön mit rumspielen, neue Sachen entdecken, wie zum Beispiel die BigQuery-Integration. Mein erstes Fundstück, und zwar einen ganz einfachen Generator, um auf die BigQuery-Daten zuzugreifen. Einfach Table Name, Date Range, Metrics und Dimensions angeben und der generiert einem dann fertig die SQL-Abfrage für zum Beispiel Looker Studio. Würde ich sagen.
Genau, aber das sind natürlich dann auch sehr flache Abfragen, ne? Hier ist nichts aggregiert oder irgendwelche Zaubereien, sondern das ist Abfragen generieren.
Ja, aber dafür sehr einfach, viel Wert angehe auf Generate Query. Das ist, sowas gefällt mir.
Genau.
Aber das sieht man schon, da sieht man schon einen Teil daran, was tatsächlich wichtig werden wird, wenn ich die Daten nutze. Sowas wie dynamische Datumsmodelle und so ist mit BigQuery eher aufwendiger, würde ich sagen, oder? Dass ich meine, also so wie, also bei Universal war es ja so, hey, die meisten Menschen wollten immer gerne ihre Datumbereiche selbst einstellen und selbst verändern können. Und ich glaube, da kommen wir jetzt bald weg, auch mit den Limits bei der API. Dass wir uns dann gewöhnen müssen, dass wir feste Berichte haben, vielleicht auch, weil das weniger datenintensiv ist.
Ja, kann schon sein. Ja, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dass diese Abfragen eben plötzlich Geld kosten, weil sie gegen BigQuery laufen und nicht mehr irgendwie nur gegen die API oder auch bei der API halt irgendwann gegen irgendwelche Limits zählen, dann kosten die plötzlich was.
Ja, von daher werden wir eventuell, ich finde ja, ich finde so das Dynamische immer schwierig, weil dynamisch. Aber egal. Auf jeden Fall unter ga4sql.com oder ga4sql.com, je nachdem, aus welchem Lager man kommt, findet ihr so einen schnellen Generator. Wichtig, der geht direkt auf BigQuery drauf, das heißt auf die gesamten Daten, eventuell kann teuer werden. Oder Markus, bist du ja mehr Spezialist, oder? Wenn ich einfach die Daten reinpumpe von ga4 in BigQuery und da keine weiteren Optimierungen vornehme, gehe ich ja ständig auf den vollen Datensatz, das kostet doch, oder?
Ja, was das kostet, liegt daran, was du abrufst und in welchem Umfang und so weiter. Also nicht nur, was du abrufst, sondern was du durchsuchst. Das muss man vielleicht noch sagen. Es
Ja.
kann auch sein, dass deine Abfrage zwar wenige Daten zurückliefert, aber trotzdem auf dem Server hohe Kosten verursacht. Aber das kann man ja auch immer, diesen Transfer und so weiter. Das sieht man ja. Man kann das auch ein bisschen im Auge behalten. So ein Select Stern from alles, was du gerade hast, ne? So, sollte man sich vielleicht einfach sparen, solange man, also wenn man keine Limits da drauf setzt. Aber man kann alles irgendwie auch kontrollieren. Das ist eben der Punkt. Also wenn man jetzt hier irgendwelche Dinger zusammenbaut, packt die irgendwo rein, dann sollte man nicht vielleicht jeden Tag 20 von diesen Dingern absetzen, damit man erst nächsten Monat merkt, dass man irgendwie 15.000 Euro ausgegeben hat. Ja, man kann immer irgendwie. Aber es gibt für alles eben auch
Darum,
Logs
vorsichtig
und
sein, genau,
Controlling. Und das
vorsichtig
sollte man eben
sein.
auch nutzen dann, wenn man
Ja.
nicht so genau weiß, könnte das jetzt teuer werden oder nicht. Das reine Speichern an sich kostet ja gar nicht so viel. Also
Nee, Speichern ist billig.
ein
Also.
volles Terabyte über den ganzen Monat in BigQuery gespeichert und ein Terabyte ist dann doch schon eine ganze Menge an einzelnen Events, kostet $20 insofern. So als Richtwert mal.
Ja, von daher speichern, aber Nutzung ist dann das andere.
Ja,
Das
genau.
kann dann mehr wiederum da vorsichtig sein und generell glaube ich, dass es viel mehr solcher Tools geben wird. Das ist auch meine Empfehlung gerade an Kunden in den Projekten, dass BigQuery durchaus mitlaufen kann,
Ja,
weil
also
das
viele gehen ja
Speichern wenig
tatsächlich auch schon hin und
kostet.
sagen, wir fragen jetzt nicht ständig mit unseren Looker Studio Reports die Rohdaten von BigQuery ab, sondern es gibt dann irgendwo voraggregierte Daten, vielleicht auch irgendwo, wo es nichts kostet, ja, weil im schlimmsten Fall Google Sheets oder so, aber es gibt natürlich auch andere Wege, ja,
Ja, das
wo man
Google
dann,
Sheets ist
also
echt schön.
Google Sheets ist natürlich dann eine ziemliche Bremse am Ende des Tages, ne? Ich sag mal, wenn ich da nur voraggregierte Daten abrufe und ich komme mit dem, was ich da so habe, dann klar. Und muss es dann nicht granulare auseinanderpflücken und hier noch eine Dimension hinzufügen und da irgendwie über ein, man kann ja auch so ein Explore-Funktion in Looker Studio nutzen. Wenn ich das alles nicht brauche, dann ist auch Google Sheets eine Alternative.
Ja,
Ganz
auf jeden
ehrlich.
Fall.
Ja. So, gut, genug darüber
So,
gelabert.
okay, also gr4sql.com. So, und Markus, wie sieht's denn aus, wo wir gerade bei BigQuery sind? Gibt es da Unterschiede zwischen der UI und BigQuery? Hast du da was gefunden?
Ich habe da gar nichts gefunden, aber viele Leute haben da was gefunden, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt jede Menge Unterschiede, wenn man jetzt auf User, Sitzungen und so weiter schaut. Ich meine, wenn ich jetzt nur Page-Views zähle, dann habe ich in der Regel nicht so riesengroße Unterschiede. Aber gerade so alles, was mit dem User und der Sitzung zusammenhängt, wird ja, oder auch die Conversions und die Zuordnung der Conversions, da wird ja teilweise erwartet, dass die Zeilen übereinstimmen, obwohl sie es gar nicht können. Aus verschiedensten Gründen, ne? So im UI werden zum Beispiel irgendwelche Machine Learning-Algorithmen genutzt, um Lücken zu schließen und Daten irgendwie umzuschichten, was ich in den Rohdaten in BigQuery nicht sehe. Das eine nutzt Signals, das andere nicht. Und Schnick, Schnack, Schnuck. Es gibt halt tausend Gründe. Über die User hatten wir eh schon mal gesprochen, über dieses Hyper-Lücken, ich glaube schon,
Hyperlock, Lock,
Hyper-Lock, Lock plus plus, ja,
ja,
so diesen
plus,
Zungenbrecher.
plus, ja.
So, all diese Dinge, die dann auf der einen Seite sind und auf der anderen vielleicht nicht, sorgen halt für diese Unterschiede. Und Google hat sich die Mühe gemacht und just ja nicht als April-Scherz, aber im April einen sehr ausführlichen Hilfebeitrag, beziehungsweise, glaube ich, einen Blogpost beigefügt, wo drin steht, wie es zu diesen Unterschieden kommt, warum die existieren und was man dagegen tun kann, beziehungsweise warum man damit leben muss.
Spannend in dem Zusammenhang ist, finde ich, der Absatz Active User. Da stolpern viele immer wieder drüber. Denn in der Oberfläche, da steht dann Users einfach und Google Analytics sagt dann, Google Analytics 4 sagt einfach, das sind einfach die Active User, nicht alle User, sondern nur die, die eine Conversion gemacht haben oder First Visit, First Open. Das sind dann, glaube ich, ne, oder? Ja, First Visit.
Ja, genau.
Sind die sozusagen die Active User? Entweder sind sie mit Interaction oder mit First Visit. Das sind die Aktiven.
Ja, alles teilweise ein bisschen willkürlich erscheinend, ja, was jetzt wohin gezählt wird und wohin nicht. Aber die Dinge sind, wie sie sind, und wir müssen sie nehmen, wie sie sind, weil
Ja, und es sind auch
das
schöne
ist
Sachen
so
dabei, finde ich. Also es ist ja nicht
eben,
so, dass
ja.
man, kommen ja auch neue Sachen, kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Von daher, gerade ein Artikel, wenn ihr mit BigQuery, wenn ihr sagt, hey, BigQuery, mir reichen die Limits nicht, ich gehe auf Looker Studio. BigQuery sind andere Daten, die ganzen fancy Sachen, Machine Learning Sachen fehlen, da muss man sich selber basteln. Von daher nicht vergleichbar. Vielleicht auch nicht die Sachen mixen in einem Dashboard BigQuery und GA4, weil es so einfach ist. Also ich meine jetzt die API-Daten. Das könnte sehr verwirrend werden. Okay. Und dann haben wir, wie heißt denn das Ding, was man noch nie gesehen hat? Den Yeti?
Der Yeti,
Der
ja.
Yeti zum Beispiel. Scheinbar soll es ein neues Standard-Reports geben oder Zusammenstellung von Standard-Reports. Ah nee, das ist dein Beitrag. Ich bin noch einen
Genau.
davor.
Hast du das
Tschö.
Dataform-Ding übersprungen?
Springe ich zu, genau, Dataform. Genau, wir sind immer noch bei BigQuery und GA4. Da gibt es einen Artikel dazu, wie man ein Dataform-Setup mit GA4 BigQuery-Event zusammen mixen kann. Wir beide sind da nicht so tief drin, Markus.
Nee, wir haben ja eben in der Vorbesprechung, habe ich gesagt, das ist wie wenn sich zwei Schweine übers Angeln unterhalten, haben wir einfach überhaupt keinen Plan.
Ja.
Ich weiß halt, dass Dataform irgendetwas, sagen wir mal, im weitesten Sinne mit Daten transformieren, zumindest transportieren von A nach B, tralala, vielleicht irgendwas mit aggregierten Daten, mit Data Warehouses und sonst was zu tun hat. Aber ey, frag mich nicht. Aber ich glaube, es ist ein cooles Tool, wenn man Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und man kann es eben auch mit seinen GA4-Events nutzen.
Genau, und wir haben
Ja.
es aufgenommen
Mehr
als
können
ein.
wir nicht dazu
Ja.
sagen, aber wenn ihr irgendwie da Bedarf habt, dann wisst ihr wahrscheinlich besser, was das bedeutet, was wir gerade sagen. Lustig ist, dass ich diesen Beitrag auch gesehen habe und ich hatte es einfach missverstanden. Also es gibt so einen Screenshot aus einem Menü, wo man eben so einen Dataform-Menüpunkt hat und ich dachte, das wäre so ein direktes Linking aus GA4 in GA4-Properties. Und das war einer von den Dingen, von denen ich gedacht habe, das war bestimmt ein April-Scherz.
Was aber nicht.
War es aber nicht.
Was nicht. Nee, weil wir aus einem anderen Bereich, das ging schon zwar aus BigQuery. Und ich habe das aufgenommen bei uns in die Fundstücke, weil zum Beispiel dafür ist, dass es immer mehr Anleitungen, Erklärungen, Tools gibt für GA4 und BigQuery und Datennutzung. Und vielleicht verstehen wir es am Ende, wenn die Blogposts fertig sind, wenn er ist gerade oder sie, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, steht gar nicht dabei, ist gerade an Punkt 2 von 5 geplanten Blogposts. Das Finale ist dann Terraform und auch da unterhalten sich wir zwei Schweine übers Angeln. Genau.
Also lassen wir es lieber bleiben.
Ja, ja, das, so, also wer sich interessiert, unter gtmgear.com findet ihr den GR4 Dataform Setup Artikel in den Shownotes, auch der Link dazu. So, aber jetzt, Markus, jetzt kommt der Yeti.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ne? Also bei dem Julius sein LinkedIn gibt es einen Post, auf den wir einen Link in unsere Shownotes gepackt haben. Und da sieht man, dass es unterschiedliche Sets von Standardreports geben soll, also im Prinzip eine unterschiedliche Auswahl aus der Bibliothek, je nachdem, was ich gewählt habe als Thema meiner Website bei der Anlage einer Property. Ich bin, nachdem ich das gelesen habe, direkt hingegangen, habe eine neue Property angelegt, habe irgendwann darauf gewartet, dass ich gefragt werde, wurde ich nicht, was aber nichts heißt. Weil heutzutage gilt ja auch als das neue Normal, dass einige Leute Funktionen haben, andere nicht. Ne? Also viele Sachen werden ja im Moment immer so in Wellen ausgerollt, auch bei Google Analytics 4. Inzwischen sollten wir zum Beispiel alle diese anpassbaren Channel-Groupings haben und können uns eigene Channel-Groupings anlegen und so. Das habe ich inzwischen eigentlich schon überall gefunden. Und als wir letztes Mal drüber geredet haben, war das noch gar nicht der Fall. Vielleicht gilt das auch für dieses Feature. Vielleicht ist es aber tatsächlich eine April-Ente. Dann ist die aber sehr gut gepflegt, weil auch in den Kommentaren wird da ständig dann auch irgendwie hier und da und tralala. Nirgendwo würde da was aufgelöst. Ich glaube, das gibt's tatsächlich. Und ja, das würde vielleicht bedeuten, dass es Hoffnung gibt für diejenigen, die sagen, alter Falter, da ist ja nichts drin Richtung E-Commerce, plus dieser eine Mist-Report und alles andere muss ich mir selber bauen.
Ja, wobei es ja nur, wir mutmaßen jetzt einfach nur eine Zusammenstellung der vorhandenen Reports sein soll.
Ja.
Das
wobei aber auch die vorhandenen Reports ja eigentlich wertvoller sein können. Ne? Also ein Beispiel hatte ich heute auch wieder in so einer Schulung. Wenn ich bin es gewohnt, aus Universal Analytics zum Beispiel einen Bericht zu haben, wo ich einfach all meine Transaktionen habe und dahinter, wie viele Items waren da drin, welcher Revenue und sonst was. Den Report gibt es auch als Standardbericht in GA4. Der ist nur nicht leicht zu finden. Wenn ich ihn aber einmal gefunden habe, kann ich ihn natürlich auch in meine Navigation übernehmen oder ich kann ihn als angepassten Report einfach irgendwo reinhängen, wo ich möchte.
Ja.
Nur das Standardset, was einem so angeboten wird und die Sachen, die man dann sehr mühselig über diese Overview-Seite dann als Detailklicks erreichen kann, ist halt nicht das, was man gewohnt ist aus Universal Analytics, wenn es um E-Commerce-Reporting geht.
Ja, aber dafür kannst du die gesamte Oberfläche anpassen.
Ja.
Also ich finde es tatsächlich praktisch, dass man sich alles anpassen muss, dass man ein bisschen nachdenken muss, was will ich eigentlich wissen und habe mich nicht immer alle Berichte um die Ohren gehauen.
Genau. Ist auch immer ein Augenöffner. Wenn ich Sessions haben will statt Engage Sessions, dann blende ich mir die einfach ein. Ja, schön und gut, prima. Ging halt früher nicht, hätte ich nicht gedacht, dass ich das hier kann. Hier kann man es aber jetzt.
Ja. Darum, also dass man darauf das speichern kann für den gesamten Bericht und so, finde ich gut. Mhm. Es gab eine Mutmaßung, die ich irgendwo gelesen habe, war, dass die amerikanischen Accounts aktuell die Features zuerst bekommen, Markus.
Ja.
Vielleicht müssen wir unsere amerikanische Google-Konten mit amerikanischen Google Analytics-Konten verknüpfen. Und dann sehen wir vielleicht schneller die Sachen.
Ja, vielleicht.
Oder wir warten einfach und
es gibt ja auch diesen Alpha-Channel, auf den man sich irgendwie bringen kann oder so. Vielleicht auch ohne ein US-Konto, keine Ahnung. Ich bin da aber eben aus verschiedensten Gründen, haben wir auch schon drüber geredet, nicht interessiert dran, weil dann habe ich immer Features, die andere nicht haben.
Und dann darf ich nicht drüber reden, das ist ja noch viel schlimmer. Ja, dann darf ich nicht drüber reden, dann kriege ich hier irgendwie Ärger. Nee, darum bin ich da auch gar nicht dabei. Ansonsten, genau, haben wir doch den Link auch schon mal in den Shownotes gehabt.
Also ist es ein April-Schatz oder nicht? Wir werden es alle irgendwann erfahren.
Ja. Dann habe ich was aufgenommen, was mal nicht GA4 ist, in unsere Shownotes, in unsere Fundstücke-Sammlung. Und zwar für Adobe eine Server-Side-Implementation, wie man sozusagen mit dem Content-Management zusammen dann die Daten serverseitig an Adobe schicken kann. Da sind lustige Bilder von wegen, wie aufwendig das sein kann. Einfach nur der Interesse halber.
Ja, also Bilder sehen immer so technisch aus und sind deswegen erschreckend. Ne? Aber im Prinzip, es geht tatsächlich um Server-Side-Tracking und nicht um Server-Side-Tagging zum Beispiel. Ne? So, da ist jetzt also nichts, was dann den Browser eigentlich braucht, sondern da kommuniziert dann das System mit dem Tracker.
Ja, das ist der vollständige Teil. Mal kurz erwähnt und jetzt geht's weiter.
Ja. Jetzt geht's weiter mit einmal was aus der Geschichte, habe ich es doch geahnt, aber vorher auf die Tränendüse drücken, nämlich Sachen, die sich in Google Analytics 4 geändert haben, beziehungsweise gerade dabei sind, sich zu ändern. Das erste, und das ist für mich völlig überraschend, und das ist die Tränendrüsen-Geschichte, ist, dass die als super Vorteil in GA4, endlich können wir mit der Badewanne arbeiten oder linear oder sonst was als Attributionsmodell. Alles, was uns da jetzt gerade gegeben wurde, wird uns jetzt schon wieder genommen. Das scheint auch kein April-Scherz zu sein. Das heißt, sowohl in Google Ads als auch in Google Analytics 4 verschwindet alles bis auf die datengetriebene Attribution und der gute alte Last-Click-Unsinn.
Ja.
Bedeutet wahrscheinlich, dass wir alle einfach auf Daten getrieben stellen und keine Ahnung mehr haben, wo die Conversions verteilt werden.
Ja. Wobei ja ganz wichtig ist, First Click haben wir ja weiterhin.
Das ja, ist ja die erste Nutzerinteraktion. First User Source immer haben.
Ja, von daher ist das wenig spannend. Ja.
Also, aber auch gerade für diese ganzen Attributionsgeschichten eben auch das Ganze so aufgebaut wurde und dass man den First User Source immer hat, auch in Folgesitzung und so. Das ist doch alles extra zur Attribution gebaut worden und so. Warum nimmt man jetzt die Modelle weg? Ich verstehe nicht, aber muss ich auch nicht. Ja. Und das andere Ding ist das Thema, und das, wie gesagt, so, ja, wundert mich jetzt gerade nicht. Was man eigentlich immer erklären muss, ist, dass sobald man von Universal auf GA4 umsteigt, gibt es unter Umständen eine Conversion-Schwemme, je nachdem, was vorher eine Zielerreichung war und man jetzt zur Conversion erhoben hat.
Ja, aber
Lieblingsbeispiel, die Micro-Conversion Add-to-Cart.
Ja, aber gerade da finde ich super.
Ja, aber jedem, wie er es haben will. Ne? So. Und beim Add-to-Cart ist es ja üblich, dass es innerhalb einer Sitzung mehr als einmal passiert, wenn üblicherweise mehr als ein Produkt in meinem Warenkorb liegt. Je nachdem, was ich für einen Shop habe, ist es so. Hatte ich vorher Universal Analytics dafür ein Ziel eingerichtet, konnte das ja nur einmal pro Sitzung erreicht werden. In GA4 ist ein Event entweder eine Conversion oder nicht, aber jede Conversion ist auf jeden Fall ein Event und wenn ein Event 10-mal stattfindet, dann hast du eigentlich 10 Conversions. Was man uns jetzt geben möchte, ist die Option zu wählen, ob über die Sitzungen dedupliziert werden. Das heißt, auch pro Sitzung, genau wie früher, eine Conversion dann nur einmal als Conversion gezählt wird. Das Event wird dann unter Events immer noch mehrfach auftauchen. Das heißt, du hast dann 2 Reports. Unter Events hast du dann 37 Purchases und unter Conversions hast du nur 3 oder so, wenn jemand ganz oft gekauft hat. Wenn das beim Purchase auch gilt. Ich würde meinen schon, weil ein Purchase ist eine Conversion wie jeder andere auch. Wird also auch, ist auch nicht die beste Lösung vielleicht. Keine Ahnung. Müsst ihr euch
doch,
selber
überlegen. Das ist eine super Lösung. Ich finde das also erstmal auf einer Website zum Thema Add-to-Cart. Wenn jemand 5-mal Add-to-Cart gibt und ich gebe da ein Value mit, weil das hat ja einen Wert, wenn jemand den Add-to-Cart drückt, dann habe ich das 5-mal, diese Conversion. Ich habe die nicht einmal. Weil es geht nicht darum, irgendwie, du kannst gerade das Beispiel dafür, wenn ich jemand 5 Sachen reinlegt, also nacheinander, hat das ja viel mehr Wert, als wenn dann, ich weiß, klar, hat es einmal geklickt.
Ja, ich habe aber auch zum Beispiel das Ausfüllen eines Kontaktformulars, da gebe ich vielleicht sogar 100 € als temporären Wert und so weiter. Und wenn der Typ zu blöd ist und innerhalb einer Sitzung 5-mal das Ding ausfüllt.
Kann das denn passieren? Kann bei mir nicht passieren.
Habe ich alles schon gesehen. Also jetzt auch nicht unbedingt bei mir, aber du weißt, was ich meine. Ne? So, es gibt dann Leute, die sagen, ich habe jetzt viel mehr Conversion, das ist doch total unfair. Dann sollen sie es halt umstellen. Also
ja,
das
aber,
wundert mich jetzt gerade nicht, dass diese Option gekommen ist. Brauchen tut man sie eigentlich nicht. Ich halte es für eine Konzessionsentscheidung an die meckernden Universal.
Nee, ich finde diese Funktion super wichtig. Also jetzt nicht für die Conversion, sondern die haben uns ja die eindeutigen Ereignisse weggenommen. Es gibt die einzelnen Ereignisse nicht mehr und die sind damit wiedergekommen.
Ja, zumindest für Conversions.
Ja. Ihr müsst halt alles zu Conversions machen, wo ich das brauche. Von daher, also ich finde das super.
Du kannst ja statt Ereignisse einfach, auch diese Diskussion hatte ich, glaube ich, kürzlich noch, du kannst ja statt Ereignissen einfach die Sitzungen oder die User zählen für einen Zeitraum und dann hast du es ja mehr oder weniger dedupliziert, weil darum geht es dir ja eigentlich normalerweise. Wie viele User haben diese Konferenz?
Ja, aber da bin ich mit meinem Bericht schon wieder. Ja. Dann kann ich auch einen Messwert nehmen.
Ja, meine ich ja. Einfach auf einen anderen Messwert gucken als den Event-Count. So, und dann hast du ja
selber
sowas wie...
Netzwerk bauen, aber ja. Oder über die Usergruppen bauen und die dann schicken. Ja. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich finde das super, dass man wählen kann. Ich habe es auch schon gefunden, du auch? Ich habe den Knopf schon gefunden zum Auswählen, den gibt es schon.
Nee, habe ich nicht, nein.
Der ist direkt bei den Conversions hinten bei den 3 Punkten. einfach auswählen, kannst du Ereignis oder hier Sitzung auswählen.
Also das zum Changelog.
Ich finde das super. So, und jetzt, wir haben jetzt mal ChatGPT aufgenommen heute, ausnahmsweise.
Jetzt
da hat sich jemand eine einfache Möglichkeit geschaffen, wie er mit ChatGPT Analytics-Daten auswerten kann, indem er da Tabellen in CSV-Form hinschmeißt und dann sagt, hier, sag mal was dazu. Viel mehr ist das nicht. Kurz, wer sich das dafür interessiert, durchlesen, verstehen, selber anwenden, wer es mag. Ich bin da aktuell noch nicht so heiß drauf.
Nee.
Aber kann durchaus interessant sein. Irgendwann.
Ja. Und wer jetzt nicht sagt, oh, guck mal, mein Link sieht so aus und hier sind die Klassen und jetzt schreib mir bitte mal, gib mir mal einen GTM-Container, damit ich das importieren kann. Der könnte ja auch hingehen und sagen, wir machen es umgekehrt und sagen, wir passen die Website so an, dass es zu unserem Tracking passt und da sind wir bei Data Attributes. Ist ja so ein bisschen unterschätzt. Man muss die Data Attributes ja noch nicht mal so machen, dass sie automatisch irgendwie als Data Layer Variablen in E-Commerce oder sonst irgendwas umgewandelt werden. Aber Data Attributes sind deswegen schön, weil sie in der Regel stabiler sind als CSS-Selektoren oder selbst IDs teilweise bei so einem
Weil die
Relaunch.
Entwickler das gut verstehen, dass die für was anderes gut sind.
Ne? So. Und dann
Ja,
sind
und
die
wenn
in
man
der
die für
Regel.
Walker.js nutzen kann.
Und wenn man die für Walker.js verwenden kann. Aber aus tausend anderen Gründen finde ich Data Attributes eben besser. Letztens noch jemandem gesagt, so wenn du wirklich den Klicktext irgendwie übernehmen willst, weil du sehen willst, welcher Call
Ja.
to Action war das oder welcher FAQ-Beitrag ist da aufgemacht worden, dann tu dir doch den Gefallen und schreib dir, das wird ja sowieso von einem System generiert, schreib dir den Titel, die Frage aus deinem FAQ-Beitrag, schreib sie dir bitte als Data-Attribute an den Link oder die Überschrift, die da klickbar ist. Dann lesen wir lieber das aus, statt den Klicktext, weil der Klicktext wird vom Browser übersetzt und dann hast du da eben plötzlich irgendwas Portugiesisches, obwohl du gar kein Portugiesisch auf der Website hast.
Korrekt, korrekt. Ist auf jeden
Ne?
Fall safer, ist auf jeden Fall schöner. Und man kann, muss es nicht nur bei Klicktexten, kann man Data Attribute benutzen, sondern bei allen, weil ich kann ja wie auf einem normalen DOM-Objekt drauf zugreifen und mir extrahieren
Genau,
meine
ist zum
Sachen, die ich
Selektieren
brauche.
besser, ist ganz einfach, um CSS-Selektor zu bauen, der super stabil ist und so. Also
Ja.
Data Attributes, like, und ein Beitrag dazu in den Shownotes.
Ja. Und jetzt kommen wir wieder zu GA4 und Conversions. Denn das ist gar nicht so einfach, denn wenn ich eine Tabelle bauen möchte, in denen ich eine Eventmetrik habe und zusätzlich eine Conversion Rate zum Beispiel, dann ist
Dann
das
muss
gar
ich
nicht so
rechnen.
einfach, dann ist das gar nicht so einfach machbar. Nee, du musst nicht rechnen. Du musst ja auf die Tabelle dann die filtern. Den Filter auf den Eventnamen, dann fehlt aber der andere Event in der Tabelle. Das heißt, du musst eine verknüpfte Tabelle bauen. Und da hat der Medi Ujida, oder wie auch man ihn richtig ausspricht.
Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, aber der macht halt eine ganze Menge Luca-Studio-Zeug
Genau.
auf allen möglichen Kanälen. Ja.
Genau. Und dieses ist schwierig, wenn man dann irgendwann mal vor Lucas Studio steht und sagt, ich hätte jetzt gerne aber gerne die Conversion Rate und wenn dann andere Sachen, andere eventbasierte Metriken damit drin, dann könnte es schwierig werden. Und darum, dieser Artikel dazu erklärte, wie man das macht. Geht natürlich wieder aufs Limit der Seite, hier der API etc. Darum, das als Anleitung da. Click and Play.
Sehr schön. Den haben wir was ich angekündigt hatte schon. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz kurz darüber geredet, dass ITP, sagen wir mal, die Schrauben wieder stärker andreht. Also die Intelligent Tracking Prevention im Safari-Universum, um es ganz platt zu sagen, wo es darum hauptsächlich geht, dass Cookies nicht so lange leben, wie wir es uns das teilweise wünschen. Maximale Cookie-Lebensdauer von Cookies früher, die im Browser entstanden sind, war 1 bis 7 Tage, je nachdem, welche Parameter dabei waren, als ich auf die Webseite gekommen bin. Aber spätestens nach 7 Tagen waren diese Cookies eigentlich tot. Dann sind wir alle auf irgendwelche anderen Dinge übergesprungen. Wie immer, seit es ITP gibt, ist das ja immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und dann haben wir gesagt, naja, aber mit dem Server-Side-GTM sind wir eigentlich relativ sicher, weil da können wir serverseitige HTTP-Cookies, sogar HTTP-Only und so weiter, da können wir ganz sichere Cookies schreiben, die leben dann eigentlich ganz gut. Das sind ja unsere Cookies First Party, wir sind ja im First Party-Kontext. Und auch denen geht es jetzt an den Kragen und ähnlichen Lösungen, wenn die IP-Adressen der besuchten Website und des Hosts, der versucht, diese Cookies zu setzen, sich nicht wenigstens in der ersten Hälfte identisch sind der IP-Adresse. Sie dürfen sich also unterscheiden, aber erst in der zweiten Hälfte ihrer IP-Adresse. Wenn die ersten 50% nicht übereinstimmen, gilt es einfach als Third Party, wird als Third Party behandelt und dementsprechend eben auch unter diese ITP-Regeln gesetzt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man jetzt nicht wieder einen Proxy vor den Proxy setzen will oder mit einem Load Balancer arbeitet oder mit irgendwie über Cloudflare Worker das Ganze machen will, hat man eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt das ganze Thema Wiedererkennung und ID-Cookie komplett der Webanalyse aus der Hand, sagt, ich mache das von meinem eigenen CMS aus, von meinem eigenen Server aus, sorge ich dafür, dass ein ID-Cookie gesetzt wird, wenn ich es darf und noch keins da ist. Und dann verwalte ich das Ding eben selber. Und muss diese ID dann übergeben an die Webanalyse und sagen, hier arbeite mit dieser Client-ID, dann kann mir alles andere egal sein. Oder ich beginne damit, mich damit abzufinden, dass ich unter bestimmten Umständen, zum Beispiel halt aus dem ganzen Apple-Universum, jemanden nicht länger als 7 Tage wiedererkennen kann, weil das das ist, was dieses Katz-und-Maus-Spiel am Ende des Tages bedeutet. Also jetzt gibt es wieder eine neue Maßnahme und es gibt wieder neue Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber nach der Maßnahme ist vor der nächsten Maßnahme. Das ist so ein bisschen wie Schrems X, ne? Was jedes Mal, wenn wir wieder ein internationales Datenschutzabkommen schließen, ein transatlantisches, dann kommt wieder der nächste Schrems um die Ecke. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und genauso ist die nächste ITP-Iteration schon geplant. Und die wird dann wieder gegen das vorgehen, was wir uns jetzt überlegen, um diesem Ding aus dem Weg zu gehen.
Ja, ich habe noch eine dritte Möglichkeit.
Völlig auf Cookies zu verzichten.
Nee, dass du dann mit, ich habe schon für die Hacker, die schon mitgehen, dass der Server-Side Google Tag Manager eine Meldung schickt an ein kleines Skript, was auf dem Webspace liegt und das dann die Cookies härtet.
Ja, sag ich ja. Dann bist du also dabei, also eigentlich die Cookies von deinem eigenen Server aus zu verwalten. Und dann kannst du diesen ganzen Umweg sparen und musst gucken, dass du das irgendwie in deinem.
Ja, aber kein CMS, sondern einfach die Original, dass du sozusagen nur das Signal kommt vom.
Ja, du schreibst dir einen Cookie-Härtungsservice, der auf deinem eigenen Server dann den Cookie härtet. Und dann schreibst du dir noch ein zweites Cookie, was dann auch maximal 7 Tage leben darf, indem du dir merkst, wann du das letzte Mal das Cookie gehärtet hast, damit du das nicht bei jedem Aufruf machen musst. All dafür gibt's schon seit ITP 2.0. eine Anleitung bei Simo Ava im Blog, wie man das unter den damaligen Umständen machen kann. Und genau das Prinzip kannst du heute natürlich auch verwenden mit von deinem eigenen Server statt irgendeinem Erneuerungsservice gesetzten Cookies. Aber auch all das, das sind alles Vermeidungsstrategien. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Solange wir noch mit Cookies arbeiten müssen, werden wir immer dieses Problem haben. Und auch der First-Party-Cookie ist halt nicht mehr so sicher, wie er mal war.
Ja. Okay.
Jod. Ja, das wären die Empfehlungen. Ja. Was haben wir jetzt? Explorations in der normalen UI nutzbar. Das wäre ja toll. Dann könnten wir ja uns plötzlich wieder ein Shopping-Behavior und Checkout-Behavior-Report in unserem E-Commerce-Bereich reinpacken.
Ja, das habe ich irgendwo auf LinkedIn gelesen, kurz gelesen, irgendwann durchgescrollt und war es auch schon wieder weg. Also wer weiß, wer das geschrieben hat oder wer mehr Informationen hat. Das heißt, ich kann mir, also das war das Beispiel des Trichterberichts. Ich baue mir in der Bibliothek, in der Exploration einen Trichter und kann dem Trichterbericht sagen, sei doch bitte in der Bibliothek verfügbar und kann den dann einer Sammlung hinzufügen.
Ja.
Und das wäre super.
Würde ich erwarten, dieses Feature eigentlich, ne? So. Aber vielleicht ist das dann jetzt, kommt das vielleicht tatsächlich.
Ja, das wäre tatsächlich, dass man sozusagen, dass das Exploration sozusagen das Bauen der Berichte für die Oberfläche wird.
Ja. Wenn ich dann auch noch in der Lage bin, Explorations vernünftig auszutauschen mit anderen Usern, anderen Properties und so weiter.
Davon gehe ich dann aus, dass ich dann
den
Datumswechsel dann tatsächlich dann drin habe, automatisch.
Dann ist es keine Bastelaufgabe mehr, sagen wir mal, sich das Menü so zu bauen, dass die Reports drin sind, die ich brauche. Dann muss ich sie nur noch irgendwo finden in irgendeiner Template-Exploration-Gallery und dann kann ich mir die in meinen UI reinpacken. So, das wäre so meine Erwartungshaltung, da muss es mittelfristig hingehen.
Da hoffe ich drauf. Und dann haben wir noch mehr Gerüchte. Ich weiß gar nicht, wer das war. Experimente, also AB-Tests etc., ist wohl jetzt in GA4 der Rollout gestartet. Nicht von Optimizely, sondern die Integrationen mit den Drittanbietern, die doch Optimizely hieß das, glaube ich. Und AB Tasty und noch niemand Drittes. Da weiß ich
VWO?
Gar nicht mehr. VWO kann sein. Auf jeden Fall 3 sollten ja sozusagen integriert werden. Da ist wohl der Rollout gestartet, dass man die direkt in GF integrieren kann. Es gibt kein Google Optimize mehr. Oder es gibt es noch, aber es wird nicht mehr, wird abgeschaltet. Von daher sind die externen Integrationen jetzt auf dem Weg.
Ja, was nicht bedeutet, dass die sich integrieren in das GA4 Interface. Sondern es geht nur um die Kommunikation zwischen den Tools, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Ja, aber die sollen ja in das Interface rein, die Daten. Das ist
sollen
meine,
die das?
Mein Ansatz oder meine, wie ich glaube, wie es gehen will. Weil das war ja schon vorher so, dass du Dimensionen für VWO gebaut hast, eigene Dimensionen in deinem Universal Analytics, damit du die Daten sozusagen auch dann in Analytics hast.
Lass mich mal uns überraschen.
Ja, und dann hätten wir noch die Simo-Ecke. Darfst du machen.
Die Simo-Ecke, ja. Doch, die Simo-Ecke ist auch schnell gemacht diesmal. Du hast mir auch vorgeschrieben, weil es von Simo ist, sonst wäre es ja wahrscheinlich kein Link wert gewesen.
Nein,
was heißt
nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Oder? Also.
Ja, ich finde den Beitrag in so. Also sagen wir erst, worum es geht, sorry. So, dann sage ich, warum ich ihn hilfreich finde. Es geht in epischer Kürze für Simo, geht es darum, wie man Google Analytics 4 Felder im Server-Side Google Tag Manager überschreiben kann. Und das ist deswegen ganz hilfreich, weil darin nämlich eine kleine Tabelle ist, wie die Felder eigentlich heißen. So, und ganz oft sehe ich, dass Leute dann versuchen, entweder im Client-Side oder Server-Side-GTM, wo auch immer, irgendwelche Dinger zu überschreiben. Und dann hast du dann eben zum Beispiel Client-ID im typischen Camel-Case, so im alten Stil.
Ja.
Kleines C, großes I und nicht Client underscore ID. Oder sowas wie GA underscore Session underscore ID. Das muss man einfach wissen, dass das GA Session ID heißt und nicht Session ID. Und genau deswegen finde ich diesen Beitrag ganz praktisch, weil du eine Liste dieser Felder hast und weißt, wie du sie nennen musst, wenn du sie überschreiben willst.
Ja,
Ich weiß natürlich, dass es Page underscore Location heißt und Page underscore Referrer. Aber weiß das denn jeder? Ich glaube nicht. So, und hier hast du eine Liste, wo drin steht, wie die Felder heißen, wenn du sie setzen willst.
apropos Page underscore Location, hatten wir vorhin kurz drüber geredet, scheint es gerade einen Bug zu geben, wer das jetzt gerade hört. Wenn URLs länger als 500 Zeichen sind, sind die Module gar nicht mehr vorhanden, werden die rausgeschmissen.
Ja, aber
Das
so
ist
richtig
kurz.
offensichtlich.
Ja, so kannst du ganz leer, so komplett
Ja.
leer einfach.
So, also wenn
Das.
ihr in euren Landing Pages Report zum Beispiel in GA4 klickt und ihr seht da nicht nur Not Set, das ist ein Problem, aber ihr seht da vielleicht auch einen Eintrag, wo einfach nichts drin steht, dann könnte das sein, dass eure URLs da einfach zu lang waren.
Ja,
Also eure Page
und da
Locations, nicht
meine,
nur der
ja.
Pfad, sondern Page Location meint alles, ne? Inklusive Protokoll, inklusive Hostname, Domainname und so weiter.
Ja, und da hätte ich noch einen Tooltip dafür. Dieser MBERSCH hat dann für den Google Tag Manager so ein Template gebaut, mit dem man die Parameter whitelisten kann, damit die URLs nicht so lange werden. Weil
Das kann aber
500
sein, dass die URL auch ohne
Characters.
Parameter schon zu lang ist. Ist
Ja,
okay.
aber dann habe ich ein anderes Problem. Also.
Ja, aber vielleicht müsste man sich da überlegen, ob man da auch mal so ein Kürzungsvariablen-Template oder sowas oder den Clean-URL vielleicht irgendwie mit einer
So
Option erweitert,
Regex-Table
die
macht
zu
das.
lange URLs, die auch nach dem Kürzen immer noch zu lang sind, vielleicht nach irgendwelchen Regeln
Ja.
einkürzt.
Category wird zu Cut und Tags wird zu T und
Erstmal Sachen
puh.
versuchen, Suchen zu ersetzen, danach schmeißt du sie vielleicht raus oder sowas. Ne? Vorne
Oder hinten
gewinnt,
ab
hinten
oder hinten
gewinnt, keine Ahnung.
abschneiden.
Aber
Genau.
vielleicht lieber abgeschnitten als zu lang gesendet.
Oder die Domains zu den Hostnamen kürzer machen.
Oder den
Man muss
Hostname
dann an
kürzer.
allen
Wie auch
Ecken
immer.
und Enden sparen oder Google fragen, ob sie das Limit 500 hochsetzen können auf
Da
1000
denken
oder
wir
so.
mal drüber nach. Aber ich habe jetzt
War
zum
das nicht
Beispiel
früher
auch einen Fall gehabt, wo ich
2024?
das zum ersten Mal gesehen habe, im Landingpage-Bericht. Und dann war dieser Eintrag, da stand gar nichts. Und ich habe gesagt, wo kommt das jetzt verflucht nochmal
Ja.
her?
War es nicht früher 1024 Zeichen?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall schon ganz, ganz, ganz lange Dinger da reingeschrieben.
Apropos GR4 und unserem Ding des Monats machen wir gleich. Wichtig, Page Location ist übrigens ein Sonderfeld, das darf sehr lang sein. Wenn ihr die URL in andere Felder reinschreibt, da passt die nicht rein. Da ist das Limit noch viel niedriger.
Genau.
Markus, Limit von Parametern in GR4? Hast du es im Kopf? Zeichenlimit?
Zeichenlimit nicht. Nee,
Ist das
beim
40 Zeichen? Nee, das
Measurement-Protokoll sind es
ist.
100. Ich weiß
Ja,
nicht, ob
100.
das für den Rest auch gilt, aber selbst beim Measurement-Protokoll habe ich auch schon viel längere als nur 100 Zeichen übertragen. Also insofern scheint das eher so ein inoffizielles oder nicht
Nee, bei mir
durchgesetztes
wurde
Limit.
abgeschnitten. Ich habe schon mal nämlich schon mal die Page-URL sicherheitshalber in einen anderen Parameter reingeschrieben. Der war dann auch mein BigQuery weg.
Ja. Was auf jeden Fall ganz klar ist, du kannst zu langen Eventnamen haben. Das ist auf jeden Fall ein
Nicht
Problem,
mehr
wird
als
besser
40
gekürzt.
Zeichen wegen Conversions und so, bla bla. Okay, cool. Dann wären wir soweit durch für heute.
Genau.
Mit unseren Fundstücken.
Ja, ich habe noch ein Geschenk. Ich habe ein Geschenk des Monats noch
Oh, schenkst du mir
reingepackt.
was?
Genau, euch allen schenke ich was. Na, ich habe eigentlich was mitgenommen und ich habe gedacht, vielleicht kann das der ein oder andere gebrauchen, der Verzweifelte. Oder jemand, ich hoffe, von Leuten, die jetzt hier zuhören, ist keiner verzweifelt genug, sich einem Migrationstool an den Hals zu werfen. Aber vielleicht ist es trotzdem hilfreich. Ich sag mal, mit jeder Woche, die vergeht, wächst der Migrationsdruck. Diese jetzt inzwischen erstellten, automigrierten GA4-Properties sind wahrscheinlich nicht das Beste. Und für alle, die vielleicht noch auf den letzten Drücker irgendwie Migrationstools brauchen, ich habe von Phil Pierce vom Measure Camp Nordamerika eine Liste mitgebracht, wo er verschiedene Tools einfach mal aufgeführt hat, mit ihren Websites, mit ihren Preisen und so YouTube-Videos dazu, wo man eben sehen kann, was machen die, wie funktionieren die und so. Und wer also jetzt unbedingt jemand hat, so, oh, kannst du mir nicht helfen bei der Migration? Und die Antwort ist nein, ich habe keine Zeit, dann ist vielleicht die zweitbeste Antwort, hier ist eine Liste von Migrationstools, such dir was raus, was für dich
Boah.
passt, gib 300 € aus und dann mach deine Migration.
Ja, ist doch schlecht, Markus. Solche Ratschläge gibst du? Echt?
Ja, solche Ratschläge würde ich geben für die Leute, die sonst gern. Also ich kann eh nicht jedem helfen.
Nee, das nicht, aber.
Ich kenne die meisten von diesen Tools ja überhaupt nicht. Aber ich habe auch
Ja.
das Problem nicht. So, wenn ihr das Problem habt, guckt euch die YouTube-Videos an. Vielleicht ist es besser als
Ja.
das,
Wenn
was
ihr, wenn
Google
ihr,
anbietet, oder
ja.
weiterhin Universal-Events zu senden und die dann in diese GA4-Property reinzupacken. Das muss das Schlechteste sein, was man machen kann.
Ja.
Glaube ich. Das muss das Schlechteste sein.
Ja, ich habe mal noch Credits hinzugefügt, den LinkedIn-Link von Phil Pierce.
Hm?
Wer diese Liste, wer einen, nur einen Link davon anklickt, dann bitte dem Phil Pierce folgen auf LinkedIn, dann freut er sich.
Genau.
Okay, damit wären wir durch. Dann hätten wir noch eine Podcast-Empfehlung.
Haben wir.
Und zwar gibt es von Plattform X den Kostenstelle-Marketing-Podcast. Da geht es rund um alles, was digitalen Marketing wichtig und vielleicht auch unwichtig ist. Um alles Mögliche kann ich empfehlen. Ich war zu Gast, nicht deshalb, aber generell netter Podcast.
Ich kenne ihn nicht, aber ich werde mal reinhören dank dieser Empfehlung. Vielleicht gilt das
ja. Du kennst den noch nicht tatsächlich?
Nein, ich kenne ihn nicht.
Okay.
Ich bin allerdings auch sehr Podcast-voll geworden, was das so Entdecken neuer Podcasts angeht. Ich suhle mich da sehr in meinem Bestand.
Das verstehe ich. Ich habe inzwischen so viele Podcasts, ich schaffe auch nicht mehr alle zu hören, die ich gerne hören würde. Heute Morgen wieder Philipp Loringhausen gehört.
Ja.
So. Okay.
So, haben wir noch Termine. Allerdings schrumpfen die einfach. Also die Measure Camps, die wir jetzt noch empfehlen können, ist das zum Beispiel das nächste in München am 24.06. Ende diesen Monats rollt die letzte Ticketwelle. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber so ziemlich am letzten Tag. Insofern aufgepasst. Und dann wäre dann am 15.06. auch die Campix natürlich, die dann ansteht als nächster Termin. Ist jetzt nicht mehr so Webanalyse lastig wie sonst die Agenda, habe ich so den, also was heißt lastig? Lastig war es nie,
nee, gar
aber
nicht,
gespickt.
Oder?
Aber diesmal scheint das Thema so ein bisschen außen vor zu sein, insofern.
Ist doch nicht so wichtig, Controlling von Dingsbumsen.
Nee, ich sag mal, der Fokus liegt diesmal einfach auch woanders, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem die Campix hier mit in unsere Termine mit reinnehmen können.
Natürlich.
Was damit geschehen wäre. Das war's.
Okay, dann ihr wisst, Feedback gerne über termfrequenz.de und dann direkt unter den Shownotes zu der aktuellen Folge oder über LinkedIn könnt ihr uns anschreiben oder podcast@analytrix.de nach dem Frühjahrsputz. Aufgeräumt ist auch die Domain analytrix.de und verfügbar sind wir auf allen üblichen Podcast-Portalen. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der Ding des Monats-Folge zu und den häufigsten GR4-Fragen.
Genau. Und natürlich dann nächsten Monat wieder mit neuen News.
Natürlich. Bis dann. Ciao.
Ciao.